Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 007 vom 15.07.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um Eichenlaubs Pension, mehr Fläche für den Wildunger Viehmarkt und Projektitis-Kritik aus dem Lichtenfelser Rathaus. Im Thema im Fokus befassen wir uns heute mal mit der Handynutzung an Schulen und dazu habe ich mir eine Gesprächspartnerin ins Studio geholt. Los geht's! Wir schauen zurück auf die Woche, was ist passiert, was hat uns bewegt, und die erste Nachricht geht auf den Landkreis insgesamt. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat sich nämlich in den vergangenen Jahren verstärkt auf Waldbrände vorbereitet, auch wenn laut dem ersten Kreisbeigeordneten Karl Friedrich Frese noch kein deutlicher Trend für ein gestiegenes Waldbrandrisiko erkennbar war. Nach einer Anfrage des CDU-Abgeordneten Bernd Schaub im Kreistag berichtete Frese über konkrete Maßnahmen. 2022 führte der Landkreis zusammen mit dem Kreisfeuerwehrverband ein Seminar zur Wald- und Flächenbrandbekämpfung durch. Alle Städte und Gemeinden erhielten daraufhin Waldbekämpfungssets mit Verteilern, D-Schläuchen und Strahlrohren. 2023 kamen spezielle Löschfahrzeuge hinzu, das Staffellöschfahrzeug STLF 20V und das Tanklöschfahrzeug TLF 4000V. Die wurden als zuwendungsfähige Fahrzeugtypen in die Brandschutzförderrichtlinie aufgenommen. Aktuell befinden sich zwei Staffellöschfahrzeuge für Volkmarsen und Allendorf-Sompla in der Beschaffung. Die Feuerwehr Bergheim-Gifflitz verfügt bereits über ein modernes Waldbekämpfungsmodul und an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel haben sich dieses Jahr 64 Feuerwehrleute aus Waldeck-Frankenberg für spezielle Waldbrandlehrgänge angemeldet. Die Statistik zeigt, in den letzten 20 Jahren gab es durchschnittlich 41 Vegetations- und Flächenbrände pro Jahr mit einem Höchststand von 110 Einsätzen 2018 und nur 20 Einsätzen in 2021. Der TSV 1850-09 Korbach, der zweitgrößte Sportverein Nordhessens, der hat am vergangenen Wochenende parallel zum Altstadtkulturfest sein 175-jähriges Bestehen gefeiert. Mit einer eigenen Bühne, einem Sportlerdorf am Obermarkt und einem abwechslungsreichen Programm. Am Samstag begeisterte eine große Jubiläumsshow mit einem zweistündigen Programm voller Tanzvorführungen, darunter der Fight-Song der Leistungsgruppe Geräteturnen und das Fliegerlied der Kinderturnerin. In mehreren Gesprächsrunden gaben Dr. Arnulf Skriber und Ortwin Terröder Einblicke in die Vereinsgeschichte von der Gründung in der Zeit der Turnenbewegung bis heute. Über die Bedeutung des Vereins für die Region diskutierten Landrat Jürgen van der Horst, Altbürgermeister Klaus Friedrich, Bürgermeister Stefan Kiewig, Sportkreisvorsitzender Uwe Steuer und Staatsminister Armin Schwarz. Am Sonntag präsentierten dann verschiedene Abteilungen ihre sportlichen Aktivitäten auf der Bühne. Judo in verschiedenen Altersgruppen, Selbstverteidigungsszenen, Twirling, Tanzen und Cheerleading. An beiden Tagen konnten Besucher an Mitmachaktionen teilnehmen, etwa beim Dartboard mit Bälle werfen, an der elektronischen Stichplatte der Fechtabteilung oder mit dem Taekwondo-Kämpfern an einem Dummy mit elektronischer Weste. Die Spitzensportlerin Tatjana Schilling berichtete von ihrer Trainingsarbeit und ihren nächsten Zielen. Sebastian Stoiber stellte das Herbert-Kurat-Zentrum vor und verschiedene Sportarten wie Badminton, Fechten und weitere Ballsportarten wurden präsentiert. Den Ehrenbrief des Landes Hessen erhielten in dem Zuge dann Dankwart Terröder, Andreas Boltner und Albrecht Will. Herzlichen Glückwunsch! Wir bleiben mit dem Blick mal in Korbach. Das Coworking-Unternehmen Dreiraum in Korbach, das hat einen neuen Gesellschafter. Die Feltum GmbH beteiligt sich an dem 2021 gegründeten Unternehmen. Damit hat sich der Kreis der Gesellschafter, zu dem bereits die Sparkasse Waldeck-Frankenberg, das Network Waldeck-Frankenberg und Emden Consulting gehören, erweitert. Feltum nutzte die Coworking-Räume bereits seit 2021 als Corporate Member und wollte nun als Gesellschafter die weitere Entwicklung mitgestalten. Wir sind überzeugt, dass Innovation und Transformation einfacher gelingt, wenn unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. So hat Juliane Feltum den Schritt begründet. Das Dreiraum-Coworking startete 2021 mit einer 200 Quadratmeter großen Pilotfläche und erweiterte sich nach positiven Erfahrungen 2022 um einen Neubau, der dann im März 2024 mit zusätzlichen 800 Quadratmetern eröffnet wurde. Laut Geschäftsführer Jonathan Freund waren inzwischen fast alle Büros, von Einzelbüros bis zu Sechserbüros, an Unternehmen aus ganz Deutschland vermietet. 2024 fanden am Standort am Nordwall über 16 Veranstaltungen statt, darunter die Digital Culture Week mit mehr als 150 Teilnehmern. Ziel von Dreiraum war es, den ländlichen Raum Nordhessen als Innovationsstandort zu etablieren, um moderne Arbeitsformen auch außerhalb der Großstädte zu fördern. Von Korbach an den Edersee. Der Uwaldsteig-Edersee, der wurde am Sonntag pünktlich zum 20-jährigen Bestehen erneut als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland rezertifiziert. Dr. Bernd Hartmann, Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbands, der überreichte die Urkunde im Nationalpark Kellerwald-Edersee an Staatsminister Ingmar Jung, der das Schutzgebiet während seiner Sommertour besuchte. Jung hatte zuvor einen Abschnitt des Uwaldsteigs selbst erwandert und berichtete von seinen Erfahrungen. Der Weg führt an beeindruckenden Baumgestalten vorbei und eröffnet immer wieder herrliche Ausblicke auf die fjordartige Seelandschaft. Der Uwaldsteig ist ein perfektes Beispiel, wie nachhaltiger Tourismus, regionaler Naturschutz und ländliche Entwicklung Hand in Hand gehen, so der Minister. Der 66 Kilometer lange Wanderweg verläuft durch den Nationalpark vorbei an uralten Baumgestalten und mitten durch die wertvollen Buchenwälder, die als UNESCO-Welterbe geadelt sind. Der Uwaldsteig Edersee wurde bereits 2006 erstmalig nach den strengen Kriterien des Deutschen Wanderverbands geprüft und nun bereits zum 6. Mal mit diesem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Das darf er jetzt für weitere 3 Jahre tragen. Die nach den Kriterien des Deutschen Wanderverbands zertifizierten Qualitätswege zeichnen sich durch einen hohen Anteil naturnaher Wege sowie schmale und urige Pfade, abwechslungsreiche und attraktive Landschaften, eindrucksvolle Aussichten sowie eine lückenlose Wegmarkierung aus. Und wir bleiben am Edersee, wir gehen aber nach Scheid. Da ist der neue Dorfplatz am Entstehen und er nimmt dort konkrete Gestalt an. Unsere Halbinsel ist die Perle des Edersees, ach was, Waldeck-Frankenbergs. Das sagte Niederwerbes Ortsvorsteher Marco Drebes mit einem kleinen Augenzwinkern. Die Firma Wachenfeld gestaltete die große Fläche seit Monaten mit Baggern, Radladern und dem übrigen einschlägigen Gerät um. Marco Schaller, Vorsitzender des Fördervereins Niederwerbe Scheid, erinnerte an den Beginn des Vorhabens. 2019 traten wir mit der Idee an die Stadt heran. Wir sind froh und stolz, dass wir nun so weit gekommen sind. Zitat Ende. Endlich 2023 waren die Pläne durch das Waldecker Baum fertig ausgearbeitet, fußend auf dem Touristikkonzept für Scheid. Das Projekt drohte kurz vor knapp zu scheitern, da der Magistrat der Stadt Waldeck wegen der hohen Kosten den Auftrag bei Wachenfeld absagte. Mehr als das Doppelte der ursprünglich kalkulierten Summe hatte die Berechnung ergeben. Der neue Waldecker Bürgermeister Nikolaus Havel und die Stadtverordneten suchten nach einem Ausweg. Das können wir nur nicht machen, schilderte Havel den Antrieb, an diesem schwierigen Punkt nicht aufzustrecken. Verwaltung und Parlament hatten im Haushalt Gelder entsprechend umgeschichtet. Ein weiterer Schlüssel war der Förderantrag, den die Stadt vor einem Jahr an den Kellerwaldverein stellte. Wir waren sofort von dem Vorhaben überzeugt, sagte der Vorsitzende der regionalen Entwicklungsgruppe und Wildekorn-Bürgermeister Ralf Gutheil. Die Stadt Waldeck investierte an dieser Stelle knapp 540.000 Euro. Davon übernahmen die Europäische Union und das Land Hessen über den Kellerwaldverein 200.000 Euro. Die Arbeiten lagen nach den Angaben von Nikolaus Habel voll im Zeitplan. Nochmal in den Süden nach Bad Wildung. Das größte Volksfest der Kurstadt Bad Wildung, das legt 2025 in diesem Jahr zu. Es heißt ja, der Viehmarkt würde immer kleiner, aber in diesem Jahr ist das nicht so. Dieses Jahr wächst er. So kündigte Martin Segler, Leiter des Wildunger Ordnungsamtes, den Viehmarkt an. Der Grund? Die Festhalle auf dem Schützenplatz, die ist nach ihrer Überholung wieder fit für den Viehmarkt. Das mit Asbest belastete Dach wurde demontiert und entsorgt, die Blitzableiter auf den aktuellen Stand gebracht und die interne Elektrik saniert. Der Festwirt und die Veranstaltungen ziehen dorthin um und in die Halle passen in etwa so viele Leute wie ins Zelt. Und sie müssen weniger schwitzen, vermutet Segler mit Blick auf den heißen Sommer. Die Halle bietet mehr Isolation als eine Zeltplane und 13 Jahre ist inzwischen her, dass die Stunde des Festzeltes auf dem Viehmarkt schlug, weil die Halle nicht mehr nutzbar war. Im Umkehrschluss wird nun die Fläche frei, die das Festzelt sonst beanspruchte. Dort siedeln wir Stände an, erklärte Segler. Ergänzt wird das Angebot durch einen Bier- und Marktgarten, der unter freiem Himmel zum Genuss von Bier, Wein und Cocktails einlädt. Auf dem Gelände des früheren Weinmarktes sollen die Viehmarktspiele ihr Publikum unterhalten. Budenbetreiber und Schauspieler füllen dann die bisherige Spielfläche mit ihren Geschäften. Das schafft dann zusätzlich noch Platz für 60 neue Parkplätze am Altenheim und soll den Parkdruck auf die umliegenden Straßen mindern. Das Festwirt-Team des Getränkehandels Steinmetz freut sich auf den neuen Standort. Insgesamt bedeutet die Bewertung der Halle deutlich weniger Stress, das berichtet Hendrik Steinmetz. Da der Festwirt die Halle nicht mehr bis Montagmorgen verlassen muss, erweitert sich das Festprogramm 2025 um den Sonntagabend. Und am Donnerstag diese Woche, da geht's los. Die Der Blick geht ein wenig in die Geschichte des Landkreises. Das Regierungspräsidium Kassel, das hat Anfang Juli Disziplinarklage gegen unseren ehemaligen Landrat Helmut Eichenlaub erhoben. Dem heute 70-Jährigen droht der Verlust seiner Pension. Eichenlaub war von 1997 bis 2009 Landrat von Waldeck-Frankenberg und gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse. Die Behörde wirft ihm nun vor, seine Ämter missbraucht zu haben, um Anlagegeschäfte des Landkreises und des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zu vermitteln, und sich dabei Provisionszahlungen zu verschaffen. Ein früheres Strafverfahren gegen ihn war 2024 gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Im Zentrum stehen Provisionszahlungen der schweizerischen Privatbank LB Swiss von mehr als 100.000 Euro an Eichenlaub. Der Landkreis, der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und die Energie Waldeck-Frankenberg hatten seit 2006 bis zu 38 Millionen Euro bei dieser Bank angelegt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft stand das Provisionsgeld eigentlich der Sparkasse Waldeck-Frankenberg zu. Das Regierungspräsidium sieht wegen der Schwere des Vergehens, der langen Dauer und der vorsätzlichen Handelns die Aberkennung des Ruhegehalts als erforderlich an. Wir bleiben da mal am Ball. Es sollte einen Lückenschluss des Radweges entlang der alten Bahnverbindung zwischen Buhl und Gifflitz geben, sowie der Anbindung bis Bad Wildungen-Wega. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat sich dagegen entschieden. Die Verkehrsbehörde Moesmobil sieht keine Dringlichkeit für das Projekt und führt begrenzte finanzielle Ressourcen und Personalkapazitäten an. Außerdem waren die gewünschten Radwegeabschnitte 2023 gar nicht in der Meldung des Landkreises für die hessenweite Dringlichkeitsbewertung enthalten. Hessenmobil weist darauf hin, dass nicht alle Abschnitte in ihre Zuständigkeit fallen, da die ehemalige Bahntrasse im Bereich Liesinruh den räumlichen Bezug zur Bundesstraße verliert. Der Kreistag akzeptierte diese Entscheidung jetzt nicht so ganz kampflos. Obwohl die Mitglieder den Beschluss des Landkreises einmütig zur Kenntnis nahmen, stimmten sie gleichzeitig einstimmig für einen Änderungsantrag von SPD, CDU und Freien Wählern. Und dieser sieht vor, den Lückenschluss Buhlen-Gifflitz-Wega trotz allem weiterzuverfolgen. Hessenmobil hatte als alternative finanzielle Zuwendung zur Förderung der Nahmobilität vorgeschlagen, die sowohl für Planung als auch spätere Bauvorhaben genutzt werden konnten, allerdings mit einem nicht unerheblichen Eigenanteil für den Landkreis. Wir blicken nach Korbach. Die Stadtverordnetenversammlung in Korbach, die hat nämlich grünes Licht für eine Photovoltaikanlage mit Speicherlösung auf dem städtischen Parkhaus gegeben. Mit 12-8 Stimmen setzten sich Grüne, FDP, Freie Wähler und Bürgerliste gegen CDU und SPD durch. Die wollten eine günstigere Variante ohne Akku. Das 121.000 Euro teure Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Energie Waldeck-Frankenberg umgesetzt. Die Stadt übernimmt nur ein Fünftel der Gesamtleistung von 272 Kilowatt Peak. Der Rest liegt bei der EWF. Zusätzlich wird ein Stromspeicher mit ungefähr 33 Kilowattstunden Kapazität installiert, wofür ein kleines Technikgebäude installiert werden muss. CDU-Vertreter Heinz Langerzig hat für die wirtschaftliche Variante ohne Speicher argumentiert, die 2050 Euro jährlich einbringen würde, während die gewählte Lösung nur 1000 Euro Ertrag verspricht. Die Grünen dagegen betonten das CO2-Einsparpotenzial und die hohe Selbstversorgungsquote von 58%. Der produzierte Strom soll hauptsächlich nachts das Parkhaus beleuchten und die hohen Stromkosten senken. Falls das 1981 errichtete Parkhaus in den nächsten 20 bis 30 Jahren weichen muss, was heute keiner weiß, kann die Anlage umziehen. Die Rückbaukosten sind bereits einkalkuliert. Einen Bevölkerungsschutztag. Ja, sowas gibt's wieder und der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat ihn am vergangenen Samstag durchgeführt. Es ging darum, Bürgerinnen und Bürger über Notfallvorsorge zu informieren. Unter dem Motto Krisen erkennen, Handeln schützen, arbeitet der Kreis eng mit Bund und Land Hessen zusammen, um auf Katastrophen wie Stromausfälle, Hochwasser oder Großbrände vorbereitet zu sein. Der Katastrophenschutzplan wird regelmäßig aktualisiert und enthält konkrete Maßnahmen für verschiedene Schadenslagen, wie es so schön heißt. Unterstützt wird der Kreis dabei von Partnerorganisationen wie der DLRG und dem THW. Ein wichtiger Bestandteil ist die Warnung der Bevölkerung durch verschiedene Systeme. Neben klassischen Sirenen, die vielerorts auf Digitalfunk umgerüstet wurden, kamen auch moderne Warnmittel wie Cell Broadcast und die App Hessenwarn zum Einsatz. Im Bereich des Zivilschutzes arbeitet der Landkreis aktuell an einem Alarmkalender zur zivilen Alarmplanung. Dabei geht es dann um die Organisation von Notunterkünften, die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und die Koordination mit Hilfsorganisationen. Wie erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Fese betonte, können auch die Bürger selbst etwas tun. Zitat: Für die Bevölkerung ist es gut, im Vorfeld zu wissen, was sie für den Fall der Fälle vorbereiten können. Die Vorsorge gibt in der Notlage Sicherheit und Zeit für die wesentlichen Dinge. Zitat Ende. Umfassende Informationen stehen auf der Internetseite des Landkreises bereit. landkreis-waldeck-frankenberg.de/schutz. Ich packe es in die Shownotes. Eine persönliche Informationsmöglichkeit bot sich dann am 12. Juli von 10 bis 16 Uhr auf dem Königsplatz in Kassel, wo das Hessische Ministerium des Innern zum Austausch über Bevölkerungsschutz eingeladen hatte. Wir sind ganz schön landkreislastig in dieser Ausgabe. Wir bleiben nämlich dabei. Die FDP hat im Kreistag Waldeck-Frankenberg einen Antrag zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Denkmalschutz eingebracht. FDP-Fraktionsvorsitzender Jochen Rube schlug eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesamt für Denkmalschutz nach dem Vorbild des Wetteraukreises vor. Damit könnte die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises bestimmte Entscheidungen eigenständig treffen, etwa bei Dämmungen, Fassadenarbeiten oder Reparaturen an nicht-historischen Bauteilen. Rube argumentierte, dass dadurch Bauherren von langwierigen Genehmigungsprozessen entlastet würden und der Verwaltungsaufwand insgesamt geringer werde. Bisher müsse bei einer Doppelstruktur des Landesamts bei größeren Entscheidungen alles mit einbezogen werden, während kleinere Arbeiten bereits beim Landkreis angesiedelt seien. Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese widersprach dem FDP-Vorschlag deutlich und verwies darauf, dass das Hessische Denkmalschutzgesetz bereits vereinfachte Genehmigungsprozesse regele. In der Praxis funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Landesamt bereits gut, durch regelmäßige Abstimmungen vor Ort. Frese sieht allerdings auch Reformbedarf, aber eher in den grundlegenden Änderungen des Denkmalschutzgesetzes, die noch in diesem Jahr in Kraft treten sollen. Trotz Zustimmung von Grünen, Freien Wählern und AfD wurde der FDP-Antrag von der Großen Koalition aus CDU und SPD abgelehnt. Die SPD argumentierte, dass Eingriffe in denkmalgeschützte Substanz landesweite Expertise benötigten und keine Routineverfahren seien. Im Tennisclub in Lelbach. Da fand diese Woche ein besonderes Feriencamp statt, bei dem 42 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, alle aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, nicht nur Tennis spielten, sondern auch lernten, Fake News zu erkennen. Dr. Alexander Ratzmann, der das Camp seit 7 Jahren organisiert, hatte diesmal das Thema Fake News gewählt und streute bewusst Falschnachrichten ein. Wie etwa, dass Tennisbälle ein Ablaufdatum haben oder der härteste Aufschlag 314 Kilometer pro Stunde schnell war. Die 42 Teilnehmer bildeten 8 Gruppen und sammelten Punkte für ihr Team, indem sie kreative Namen sich ausdachten, wie zum Beispiel pinke Gurken, passende Schlachtrufe entwickelten und vor allem genau zuhörten, um die eingestreuten Lügen zu erkennen. Das 6-köpfige Trainer- und Betreuerteam verband so spielerisch-kritisches Denken mit Erlebnispädagogik. Trotz des pädagogischen Schwerpunkts kam das Tennisspiel nicht zu kurz. Täglich trainierten die Kinder stundenlang Aufschlag, Rückhand und Teamspiel. Der Höhepunkt war am gestrigen Donnerstag dann ein Wettkampf bis in die Dunkelheit hinein, bei dem Knicklichter für besondere Atmosphäre sorgten. Am Freitag vor einer Woche stand dann der Abschluss mit letztem Training und der Preisverleihung an. Ratzmann, der Frankenauer Wurzeln hat und zur Demokratiebildung im Sport forscht, betont, dass Sport gesellschaftliche Themen wie Demokratie und Meinungsfreiheit aktiv leben müsse. Das Camp findet seit einigen Jahren fest in Lelbach statt, weil dort die Unterstützung durch die Eltern besonders hoch ist und viele ehrenamtliche Helfer für, Zitat, Rückenwind sorgen. In Lichtenfels, da hat die Stadt ihren Klimaaktionsplan überarbeitet und erweitert. Die Stadtverordneten stimmten in ihrer Sitzung am Dienstagabend vor einer Woche in Gottelsheim einstimmig für die neue 43-seitige Version. Der ursprünglich 2022 erstellte Plan erfüllt die Vorgaben des Bündnisses Klimakommunen Hessen, dem Lichtenfels bereits seit 2009 angehört. Der erweiterte Plan enthält aktualisierte Energie- und CO2-Bilanzen bis 2024 sowie neue Projektdatenblätter für geplante und umgesetzte Maßnahmen. Dazu gehören eine neue Heizung für den Kindergarten Gottelsheim, den die Stadt im August von der evangelischen Kirche übernimmt, Beschattungsmaßnahmen für die Kita Sachsenberg und eine Biomasseheizung für die Kita Gottelsheim. Die Aktualisierung war nötig, weil das Land Hessen zum 1. Juli eine neue Klimaschutzrichtlinie herausgegeben hat und der detaillierte Plan Voraussetzung für Förderanträge ist. Bürgermeister Henning Scheele kritisierte die neue Richtlinie als kompliziert und deutlich bürokratischer und er monierte eine Verwaltungs- und Projektitis übergeordneter Ebenen. Er bemängelte, dass durch die komplizierte Förderstruktur das Geld nicht direkt in die Maßnahmen fließe, sondern in Behörden, Verwaltungseinheiten und Planungsbüros. Zitat, von einem Euro fließen 50 Cent an irgendwelche Planungsbüros in Rhein-Main, kritisierte er und erhielt dafür viel Applaus von allen Fraktionen. Scheele forderte effiziente, schlanke Prozesse auf Bundes- und Landesebene, um Steuergelder direkt in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Der aktualisierte Klimaaktionsplan soll auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden. Ich verlinke das schon mal so ganz grob. Ab geht's nach Reinertshausen. Die Werner-Wicker-Kliniken in Reinertshausen, die haben feierlich ihren neuen Rollstuhlparcours eröffnet. Die realitätsnahen Trainingsstrecke wurde mit Unterstützung der Manfred-Sauer-Stiftung gebaut, vom Büro Freiraummanagement Reik Sattler aus Greifswald geplant und binnen 8 Wochen verwirklicht. Der Parcours bildet typische Alltagshindernisse ab, darunter Bordsteine, Kopfsteinpflaster, geneigte Ebenen, Rampen oder Kabelkanäle, und er bietet Rollstuhlnutzenden die Chance, das sichere Überwinden solcher Barrieren unter geschützten Bedingungen zu üben. Wie Dr. Axel Hempfing, Chefarzt des Zentrums für Querschnittsgelähmte, bei der Eröffnung erklärte, stehen die Patienten vor der Herausforderung, ihren Alltag selbstständig zu meistern. Der neue Übungsbereich bietet ideale Voraussetzungen, um Mobilität im Rollstuhl zu trainieren, Sicherheit bei der Bewältigung von Hindernissen zu erlangen und Selbstvertrauen aufzubauen. Der Rollstuhlparcours ist nicht nur für Patienten gedacht. Auch Angehörige, Besucher und Wirbelsäulepatienten dürfen ihn nutzen, etwa um den Umgang mit dem Rollstuhl zu erlernen oder sich für die Hürden im Alltag von Betroffenen zu sensibilisieren. Eine Vertreterin der Klinik erklärte, dass leider immer noch in der Politik Verständnis für Querschnittsgelähmte fehle. So berücksichtigen Entscheidungen zum Gesundheitswesen oft nicht, dass Querschnittsgelähmte nicht in allen Kliniken bedarfsgerecht versorgt werden können. Die Klinik bietet ihren Auszubildenden Rollstuhlfahrten durch die Stadt an, damit diese ein besseres Gespür für Barrierefreiheit entwickeln. Zitat, das merkt man schon, wenn sich Pfleger und Therapeuten damit auskennen. Das lobte Rolli-Fahrerin Paulina Watschiwek diese Praxis. Landau. Nach der Schließung des letzten Ladens und der Bäckerei Götte prüft die Gemeinde nun, ob ein Bürgerladen als Nahversorgung und sozialer Treffpunkt funktionieren könnte. Bei einer Bürgerversammlung mit rund 60 Teilnehmern wurde klar, ein reiner Wirtschaftsladen wäre kaum tragfähig. Vielmehr wünschten sich die Einwohner einen Ort der Begegnung, besonders für junge Leute, die seit Schließung der Kneipe keinen Treffpunkt mehr haben. Eine Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Müntinger und Puy sieht die ehemalige Bäckerei Götter am Markt als besten Standort. Als mögliche Betreibermodelle wurden eine Genossenschaft oder eine bürgerschaftliche Gesellschaft diskutiert. Entscheidend sei, dass die Bevölkerung und Vereine das Projekt mittragen. Bis Ende des Jahres soll eine Umfrage zeigen, ob genug Interesse besteht. Fördermöglichkeiten und Partnerschaften mit regionalen Anbietern wie Bäckern oder Metzgern könnten die Umsetzung erleichtern. Die Arbeitsgruppe Nahversorgung, um Ortsvorsteher Werner Schärfe, will zum Ende der Sommerferien möglichst viele Fragebögen sammeln, um die Studie abzuschließen. Wir schauen auf die Kreisstraße 50 zwischen Korbach und Lichtenfels. Die ist ein großer Gewinn für die Region und die neu gestaltete Straße bietet nicht nur mehr Sicherheit und Komfort für alle Verkehrsteilnehmer, sondern sie unterstützt auch die nachhaltige Fortbewegung durch den neuen kombinierten Geh- und Radweg. Erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Frese betonte bei einem Treffen mit den Bürgermeistern von Korbach und Lichtenfels sowie Vertretern des Landkreises und Hessen Mobil die Bedeutung des Projekts. Der Radweg ist Teil des landkreisweiten Alltagsradverkehrskonzepts und des Nahmobilitätskonzepts der Stadt Lichtenfels, an denen die Bürgerschaft maßgeblich beteiligt war. Lichtenfels Bürgermeister Henning Scheele zeigte sich erfreut über die verbesserte Anbindung an Korbach. Besonders wichtig sei die Verbindung für Schüler, Arbeitnehmer und Freizeitradler. Korbachs Bürgermeister Stefan Kiewig ergänzte, dass das Produkt neue Möglichkeiten für sichere und zeitgemäße Mobilität in der Region schaffe, besonders für die Ensedörfer. Die Bauarbeiten waren anspruchsvoll, insbesondere der Grunderwerb und die Einhaltung von Umweltauflagen im Trinkwasserschutzgebiet. Die Straße wurde auf 6 Meter ausgebaut mit einem Sicherheitsstreifen und einem 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg. Die Kosten belaufen sich auf rund 4,65 Millionen Euro, wobei das Land Hessen 75% förderte. Als nächstes Projekt steht die Sanierung der K52 in Immichhausen an, wo ebenfalls ein Radweg entstehen soll. Buchenberg. In Buchenberg gab es jetzt einen doppelten Grund zum Feiern. Die Freiwillige Feuerwehr Buchenberg begrüßte am letzten Juniwochenende ihre neue Kinderfeuerwehr Buchenberger Blaulichtbande und sie nahmen den neuen Mannschaftstransportwagen MTW in Betrieb. Die jüngsten Feuerwehrbegeisterten zeigten bei der Tatzenabnahme ihr Können, während die Kinderfeuerwehr als wichtiger Baustein für Gemeinschaft und Ehrenamt gewürdigt wurde. Besonders das Betreuerteam wurde für sein Engagement gelobt, das weit über einheitliche T-Shirts hinausgeht. Ein weiterer Höhepunkt war die Übergabe des modernen MTW im Wert von rund 70.000 Euro. Bürgermeister Carsten Karlhöfer und Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg von der CDU betonten die Bedeutung des Fahrzeugs für die Feuerwehrarbeit. Emotional wurde es bei der Verabschiedung von Wehrführer Jens Denhoff, der nach 30 Jahren seinen Posten an Lukas Markholf und Jan Schäfer übergab. Mit dem neuen Fahrzeug, das auch für die Kinderfeuerwehr und die Helfer vor Ort genutzt wird, ist die Feuerwehr Buchenberg für die Zukunft gerüstet. Die Veranstaltung endete mit einem Appell für Zusammenhalt. Das einzige Feuer, das wir nicht löschen, ist das, das wir im Herzen entfacht haben. Das war's mit dem Blick zurück in die Woche. Wir schauen auf ein ganz besonderes Thema, Thema im Fokus. Und ich persönlich bekomme ja immer wieder mal zu hören, dass ich privat viel zu schlecht zu erreichen sei mit dem Handy, dass Antworten auf Nachrichten Stunden und Tage dauern, statt Sekunden und Minuten. Und Anrufe bekomme ich gar nicht mit, weil das Handy nicht mein Dauerbegleiter ist. Okay, ich bin ein Dino. Und bei vielen spielt das Handy eine wichtigere, wenn nicht sogar die zentrale Rolle. Okay. Dass das auch Nachteile haben kann, das bekommen aber immer mehr Schulen zu spüren. Spätestens seit Australien die Nutzung von sozialen Medien für Jugendliche unter 16 Jahren massiv eingeschränkt hat, spielt das Thema auch hierzulande eine immer größere Rolle. In Hessen gilt ab August 2025 ein Handyverbot mit einigen wenigen Ausnahmen. Bei uns gibt es eine Schule, die ist schon seit Monaten sehr strikt im Umgang mit dem Thema. Und dazu habe ich mit jemandem in Doppelfunktion gesprochen. Sie ist nämlich auf der einen Seite Schülerin an dieser Schule, sie war auf der anderen Seite aber auch WLEZ-Praktikantin in der Redaktion. Ab ins Gespräch. Wir haben jemanden, der kennt sich ganz gut mit diesem Thema inzwischen aus. Der hat nämlich recherchiert dazu und dazu auch einen Artikel in der Bayerischen Landeszeitung veröffentlicht. Schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du hier?
Ja, ich bin Fabienne Behle aus Usseln und ich bin jetzt heute tatsächlich mein letzter Tag von meinem zweiwöchigen Praktikum hier bei der Zeitung und ja, deswegen bin ich hier, wegen meinem Schülerpraktikum.
Okay, und du hast geschaut, wie sieht's aus mit dem Handyverbot an Schulen? Was hat dich denn dann zu diesem Thema geführt und warum speziell auch an der Upplandschule?
Ja, das Thema ist ja recht aktuell, dadurch, dass letzte Woche eben vom Land Hessen es beschlossen worden ist, dass ab kommenden Schuljahr es eine strikte Regelung gibt. Und dadurch, dass wir bei uns an der Upplandschule seit Juni schon eine neue Handyregelung quasi im Probelauf hatten, habe ich mich speziell dafür entschieden.
Okay, und wie bist du dann vorgegangen bei deiner Recherche? Mit wem hast du gesprochen?
Vor hatte ich eigentlich mit der Schulleiterin zu reden, aber das hat zeitlich leider nicht gepasst. Deswegen habe ich mich dann mit einem Lehrer, Herr Wenig, unterhalten, der ja verantwortlich für die digitale Entwicklung dort ist. Ja, und dann habe ich den mal ein bisschen interviewt und ausgefragt.
Gab es sonst noch andere Quellen, die du angegangen bist?
Ich habe auch mal mich mit Schülern unterhalten, wie die das jetzt so sehen. Da gibt es ja dann oft verschiedene Meinungen von Lehrer und Schüler zu so einem Verbot.
Das ist wohl so. Wir gucken gleich nochmal, wie denn die unterschiedlichen Meinungen aussehen. Aber zunächst mal, wie sieht denn das Handyverbot an der Upplandschule konkret aus?
Ja, also wir hatten vorher schon eine klare Handyregelung, die hat sich aber jetzt durch diese neue auf jeden Fall verschärft. Handys dürfen zu keiner Zeit mehr bei uns auf dem Schulgelände benutzt werden. Und es darf auch nicht mehr am Körper getragen werden. Also in der Hosentasche darf es jetzt nicht mehr sein, sondern immer in der Schultasche ausgeschaltet oder im Spind. Und ja, wenn dich eben ein Lehrer erwischt, darf es dir abnehmen direkt. Und wenn man eben unter 18 ist, dann müssen die Eltern das abholen. Man selber darf es nicht mehr abholen.
Jetzt ist das natürlich eine sehr grundlegende Regelung geworden. Wie wird das denn kontrolliert genau? Gibt es da schon Erfahrungen?
Eine richtige Kontrolle jetzt gibt es nicht. Halt die Lehrer müssen die Augen aufmachen, ob sie jetzt eben wen erwischen oder nicht. Also
nun ist die Regelung ja sehr heftig und durchgreifend. Da gab es ja sicherlich Reaktionen, zum einen bei den Lehrern, bei den Schülern, aber bei den Eltern auch, vielleicht bei anderen Beteiligten noch. Wie haben die Reaktionen denn ausgesehen?
Ja, also die Lehrer waren ja hauptsächlich dann bei uns an der Schule auch die treibende Kraft dafür, dass es eben verschärft wird, weil sie einen gewissen Handlungsbedarf gesehen haben, dass ja vor allem in der Mittelstufe eben so extrem geworden ist mit der Handynutzung. Aber auch der Elternbeirat hat für eine Verschärfung abgestimmt. Und ja, mit den Schülern, mit denen ich gesprochen habe, klar, viele sagen, warum ist das so streng? Die Welt wird digital. Aber andererseits sagen sie auch, dass so eine kontrollierte und ordentliche Regelung auch Sinn macht und sich auch gut anfühlt.
Okay, also doch differenziert das Bild, wenn man genauer hinschaut. Hast du denn auch andere Schulen in der Region mal beobachtet oder kennst du da andere Regelungen?
Nee, so genau leider nicht. Ich hatte zu der veralteten Handyregelung gab es schon einen Artikel, auch wo dann die alte Landesschule dabei war und auch in Frankenberg eine Schule, genau. Und ja, die haben das auch schon geregelt, auf jeden Fall gehandhabt. Und dadurch, dass es ja jetzt fürs ganze Land Hessen so eine strikte Regelung geben soll, denke ich, wird das ähnlich umgesetzt bei allen Schulen.
Du bist ja nun fest im Thema jetzt verankert, kennst dich aus. Welche Argumente dafür und welche Argumente dagegen sind dir denn besonders aufgefallen?
Ja, also für das Handyverbot auf jeden Fall, dass das Handy immer eine Ablenkung ist. Also das würde ich auch selber sagen von mir, dass wenn ich jetzt zu Hause sitze und lernen soll und das Handy neben mir liegt, dann spricht es einen natürlich mehr an, jetzt am Handy irgendwas zu machen, anstatt zu lernen. Und sicherlich ist das dann auch nochmal für die, die noch jünger sind, schwieriger. Es ist noch mehr eine Ablenkung. Aber dagegen vielleicht, zum Beispiel bin ich auch einer der Corona-Jahrgänge, die ja fast ein Jahr nicht in der Schule waren. Und da wurde uns das eben alles beigebracht, so digital zu sein und da über eine Zoom-Konferenz und da irgendwas online abschicken. Und dann denke ich halt, okay, jetzt soll das so abrupt wieder umgeändert sein und man soll quasi bestraft werden, wenn man ja sein Handy kurz in der Hosentasche hat quasi.
Okay. Gibt es denn auch eine pädagogische Begründung dafür, warum das jetzt so umgesetzt wird? Hast du was erfahren?
Ja, also es soll auf jeden Fall anscheinend die Konzentration eben einschränken und das Verbot soll diese eben wieder bessern. Ja, und auch das Verhalten. Also in meinem Interview mit dem Lehrer wurde auch gesagt, dass ja die Kinder nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch am Handy hängen und ja die sozialen Kontakte einfach viel mehr eingeschränkt werden.
Okay. Nun sind die Sachen ja zwar dann faktisch kurz aus der Welt, innerhalb der Schule zumindest, wenn man sich an die Tanzverbot hält. Es gibt ja aber trotzdem immer noch diese Hilfsmittel, sage ich mal. Gibt es denn Alternativen zu dem Handyverbot, also zum kompletten Verbot, sowas wie Medienkompetenzunterricht oder irgendwas in der Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eben diesen Medienkompetenzunterricht, aber es gibt eben auch mehrere iPad-Koffer bei uns in der Schule, die Lehrer eben mitbringen können und dann kann auch am iPad gearbeitet werden. Wir dürfen auch unser iPad im Unterricht benutzen, also ist ja auch sehr praktisch, wie mit diesen Apps von GoodNotes, wo man sich alle Arbeitsblätter holen kann und eben alle seine aufgeschriebenen Sachen gesichert nah bei sich hat. Und mittlerweile gibt es auch in jedem Klassenraum bei uns an der Schule ja so große digitale Bildschirme, wo man sich dann auch eben verbinden kann und seine Ergebnisse zeigen kann. Also es ist jetzt nicht komplett eingeschränkt, es sind eben nur die Handys, die nicht gerne gesehen sind.
Jetzt hast du ja auch eine persönliche Meinung dazu sicherlich. Wie ist die und hat die sich irgendwie geändert dadurch, dass du dich jetzt so intensiv damit beschäftigt hast?
Ja, also dadurch, dass ich ja in der Oberstufe bin und ich ein paar Sonderregelungen habe, also ich darf bei mir im Klassenraum immer noch das Handy in den Pausen benutzen und uns wird eben ja ein bisschen mehr zugetraut quasi dadurch, dass wir älter sind. Und ich war auch erst, es ist schon albern, dass man jetzt nicht mehr das Handy in der Hosentasche haben darf. Aber tatsächlich durch mein Gespräch hat sich die Meinung dazu auch eben ein bisschen verändert, da das auch eben mit der Hosentasche begründet worden ist, dass man eben schnell kurz in die Hosentasche greifen kann und das Handy ist draußen und das ist dadurch eben nicht mehr möglich und ja, soweit, also da habe ich dann gar nicht dran gedacht und es hat sich schon verändert und macht dann auch schon Sinn.
Gibt es zusätzlich noch irgendwas, was dich überrascht hat bei der Recherche?
Ja, dann doch irgendwie, dass nicht alles so gegen digital ist. Also ich war erst so, ja, Handys soll nicht mehr, warum? Aber es ist ja wirklich nur diese Handys, die einfach nicht gerne gesehen sind. Und es soll ja weiter digital gearbeitet werden, eben mit den iPads oder diesem Bildschirm. Also es hört ja nicht auf, es geht ja trotzdem weiter, aber ja.
Nun ist das Thema ja trotzdem nicht vom Tisch, nur weil es dieses Verbot gibt. Das wird ja die Upland-Schule weiter beschäftigen oder alle Schulen im Walliker Land, im Landkreis und darüber hinaus. Wie wird das Thema wohl weitergehen an der Upland-Schule und gibt es da irgendwelche Pläne, das zu überprüfen und so weiter und so fort?
Ja, also die neue Regelung ist ja bei uns an der Schule schon seit dem 1. Juni quasi im Probelauf Und ich weiß, dass heute auch noch mal eine abschließende Konferenz dazu sein soll. Also ja, bin ich mal gespannt, wie dieser Probelauf gesehen wird. Aber grundsätzlich kam halt nur Positives darüber zurück. Und deswegen denke ich, dass die Regelung so weiter fortgeführt wird. Ob sie noch mal mehr verschärft wird, müsste man dann halt mit der Zeit sehen, ob sich's noch mal verschlimmert. Ja, aber ich denke, es wird erstmal so bleiben.
Okay. Hast du denn was mitgenommen, sowohl aus dem Praktikum bei der WLZ, weil das ja jetzt endet, als auch bei dem Thema Handynutzung?
Ja, ich würde, also bei dem Thema Handynutzung würde ich auf jeden Fall sagen, ja, dass ich einen anderen Blick darauf hatte, weil ja, ich jetzt von mir selber sagen würde, dass ich jetzt nicht im Unterricht oder so das Handy benutze. Ich bin schon jemand, der mitarbeitet und dann halt nicht so daran denke, dass viele das ausnutzen und dann da im Unterricht sitzen und ihre Handys für private Dinge benutzen. Und da muss man schon durchgreifen. Deswegen, ja, nehme ich mit, dass es auf jeden Fall Sinn macht, da doch irgendwie eine Regelung oder eine feste Regelung einzuführen. Und ja, aus meinem Praktikum nehme ich auf jeden Fall mit, dass es sehr Spaß gemacht hat, ja, zu festen Terminen zu fahren, die Leute zu interviewen und dann das nachher selber in einen Text umformen zu können, dass das auf jeden Fall Spaß macht.
Das freut uns. Wir brauchen immer Leute und deswegen freuen wir uns, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich danke dir ganz recht herzlich für die Ausführungen. Wir sind jetzt im Bilde und vielleicht sorgt das ja auch für Gehirnakrobatik bei dem einen oder anderen und er denkt nochmal drüber nach, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Vielen Dank, alles Gute für deine schulische und persönliche Zukunft und vielleicht sprechen wir irgendwann mal wieder und dann bin ich gespannt, was du zu erzählen hast.
Genau, Dankeschön.
Und für alle, die ihr Schulleben bereits hinter sich gelassen haben, aber nach ein wenig mehr Freiheit vom Digitalen streben, mein Tipp, alle Mitteilungen ausschalten, nur wenige zulassen und das Teil mal in der Ecke liegen lassen. Die Welt dreht sich weiter, versprochen. Wir schauen voraus in die Woche und es sind Ferien. So langsam, ganz langsam beginnt trotzdem der Kommunalwahlkampf. Das merken wir hier in der Redaktion. Ansonsten ist nicht so viel los diese Woche. Wir haben jemanden zu Gast, der ab kommendem Jahr als Geschäftsführerin Führungsverantwortung in der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernehmen wird. Sie wird uns erzählen, was sie bewegt und was sie bewegen will. Sei gespannt, du hörst das dann auch in diesem Podcast. Am Samstag ist dann Kinderschützenfest in Münden, in Dalwigstal ist Singer-Songwriter-Nacht und am Sonntag ist Kindermitmachtag im Korbacher Stadtpark. Genauere Infos dazu immer in deiner WLZ-Ausgabe frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper. Das Feedback der Hörer. Vielleicht hast du es schon bemerkt. Beim Wochenrückblick, da nenne ich immer zu Beginn den Ort, an dem das alles passiert ist. Das hat mir ein Hörer als kleinen Verbesserungswunsch mit auf den Weg gegeben. Wird gemacht. Samuel, schöne Grüße. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Die kommt diesmal aus Deisfeld. Die Auferstehungskapelle in Diemelsee-Deisfeld, die erstrahlt nämlich wieder dank des Engagements von 18 Bürgern in neuem Glanz. Die 1749 erbaute Kirche war seit den 1980er Jahren nicht mehr von außen renoviert worden. Die Fassade war schabhaft, der Schutz beschädigt und an der Wetterseite hatten sich Algen ausgebreitet. Da das zuständige kirchliche Rentamt in Kassel nicht bereit war, eine vollständige Renovierung zu finanzieren, entschlossen sich die Deisfelder Bürger zur Eigenleistung. Pfarrer Kai-Uwe Schröter aus Eimelroth sagte zumindest die Übernahme der Materialkosten zu, woraufhin im Mai die Arbeiten starteten. An 13 Nachmittagen und Abenden investierten die Freiwilligen im Alter von 9 bis 81 Jahren insgesamt 275 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Sie besserten den Putz aus, übernahmen die Malarbeiten an Außenwänden, Fenstern und Eingangstür, befreiten das Dach vom Moos und reinigten es gründlich. Und unterstützt wurden sie dabei von lokalen Betrieben. Die Arbeitseinsätze endeten dann meist gesellig bei gespendeten Getränken. Ortsvorsteher Götz Schlenger lobte den freiwilligen Einsatz als entscheidend für den gepflegten Zustand der Kapelle. Und warum ist das eine gute Nachricht? Naja, sie zeigt, dass wir hier vor Ort unglaublich viele Leute haben, die sich mehr engagieren, als sie eigentlich müssten. Es sei aber auch gesagt an dieser Stelle, sich darauf ausruhen und verlassen dürfen sich die Institutionen, denen hier die Arbeit und Investition abgenommen wird, bitte nicht. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge, welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln. Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und natürlich, die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.